Fertig? Na gut. Manchmal tritt in einer völlig unscheinbaren Handlung eines Menschen das innerste Wesen dieses Menschen zutage. Eine ganz normale, triviale, alltägliche, unscheinbare Handlung, aber sie drückt aus, wer eine Person ist, wofür diese Person steht, was sie will und was ihre Absichten sind. Von einer solchen Begebenheit wird im 13. Kapitel des Johannesevangeliums berichtet, und darüber wollen wir heute nachdenken. Darüber will ich einiges sagen. Wer Jesus ist, was er will und zu Jesus da war, kommt in dieser Handlung zum Ausdruck. Die Jünger, die dabei waren, haben das nicht sofort begriffen, das haben sie erst später begriffen, aber im Rückblick auf das, was sich hier ereignet hat, ist ihnen die tiefere Bedeutung einer ziemlich trivialen Begebenheit deutlich geworden. Es geht um die Fußwaschung. Ich lese vor aus Johannes 13, die Verse 1 bis 16. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass eine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis zu Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, also bei einem Abendessen, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, steht Jesus auf, legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus und der spricht zu ihm: Herr, du wäschest meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm: Du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße. Er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun die Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr habt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Das ist die Begebenheit. Sie hat sich zugetragen vor dem Fest, so steht es hier in diesem Text. Das heißt, vor dem Verrat. In der Nacht nach diesem Abendessen wird Jesus verraten. Am anderen Tag wird er verhaftet, verurteilt, hingerichtet und er stirbt. 24 Stunden nach diesem Ereignis, nach dieser Begebenheit, war alles ganz anders. Jesus war tot. Und was hier beschrieben wird, es ist also nicht das normale Passamahl, ein Abendessen, ein ganz normales Abendessen vor dem Passa. Und das, was sich hier zuträgt, ist kein Wunder. Da wird kein Toter auferweckt, da wird kein Lahmer geheilt, da wird kein Aussätziger geheilt, kein Blinder, es werden auch nicht 4.000 oder 5.000 Menschen satt gemacht. Es geht nur um eine ganz gewöhnliche Handlung, eine alltägliche Handlung. Und doch, wer Jesus ist, was er will und wozu er gelebt hat, wird in dieser Handlung ganz besonders deutlich. Mehr als vielleicht in vielen Wunderberichten, die uns auch berichtet werden. Zu einem Abendessen sind die Jünger zusammengekommen. Sie haben den Raum betreten, offenbar ohne sich die Füße zu waschen. Denn es war kein Haussklave da, der das hätte machen können. Also die Füße zu waschen, das war Aufgabe eines volksfremden Sklaven. Nicht mal ein jüdischer Sklave hat es gemacht normalerweise. Das war der niedrigste Dienst überhaupt. Die Jünger haben also den Raum vertreten, der war gemietet, aber offenbar ohne Haussklaven. Was wollen die Jünger wohl gedacht haben, als sie diesen Raum betreten haben? Also ihr kennt es vielleicht, es gibt so eine Übung des Bibliodramas. Da versetzt man sich hinein in eine bestimmte Handlung und überlegt sich, was hätte ich da gemacht, wie hätte ich reagiert und so weiter. Und ich möchte euch anregen, auch euch mal hineinzuversetzen in diese Lage. Ihr seid also auch in diesem Raum ohne gewaschene Füße. Keiner hat dem anderen die Füße gewaschen, keiner hat sie auch selbst gewaschen, das war offenbar zu unbequem, das war auch nicht vorgesehen und es war auch niemand da, der das gemacht hat. Und da geschieht etwas, das die Jünger völlig verblüfft und was sie völlig sprachlos macht. Und das wird in allen Einzelheiten beschrieben und ich lese es nochmal vor. Jesus steht auf, legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen. Sehr umständlich, sehr ausführlich wird also hier beschrieben, was da geschieht. Das muss jemand geschrieben haben, der dabei war, der das alles mit beobachtet hat. Die Jünger lassen es geschehen, sprachlos wie sie sind, aber einer findet die Worte und wie immer ist es Petrus und er spricht aus, was wohl alle gedacht haben. Herr, so geht das nicht. Du willst mir die Füße waschen, das ist Sklavenarbeit, aber doch nicht deine. Und dann antwortet Jesus, ich habe das gelesen, es ergibt sich ein kleines Gespräch. Und aus diesem Gespräch wird die tiefere Bedeutung dieser Fußwaschung deutlich. Die Jünger haben das erst später verstanden, was das bedeutet. Und im Rückblick auf dieses Ereignis haben sie dann aufgeschrieben, was wir hier im 13. Kapitel lesen. Ich will auf drei Gedanken eingehen und ich bleibe jetzt bei der Handlung selber. Der erste Gedanke, Jesus dient. Der zweite Gedanke, wer sich seinen Dienst gefallen lässt, der gehört zu ihm. Und der dritte Gedanke, sein Dienst verpflichtet uns. Also, erstens, Jesus dient. In Matthäus und im Markus-Evangelium wird einmal berichtet von der Rivalität der Jünger. Also Jakobus und Johannes haben den Ehrgeiz, etwas Besonderes zu seinem Jüngerkreis. Sie wollen Ehrenplätze einnehmen im Reich Gottes. Sie rechnen mit dem Anbruch des Reiches Gottes und wollen sozusagen am Kabinettstisch des Königs, der Könige, einen Ehrenplatz einnehmen. Und die anderen Jünger werden sehr unwillig, wie man liest. Es gibt also regelrecht Zoff im Jüngerkreis. Und Jesus schlichtet diesen Streit. Und dann heißt es im Markus-Evangelium, 10. Kapitel, wer von euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Sohn des Menschen, ein Ausdruck, den Jesus auf sich selbst bezieht, der Sohn des Menschen ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, um zu dienen. Jesus sieht sich also selbst als der Dienende. Er dient den Menschen, indem er sein Leben für sie gibt als Lösegeld. Er, dem der Vater alles in seine Hände gegeben hat, so lesen wir auch in diesem 13. Kapitel. Er, Jesus, in dem die ganze Gottheit leibhaftig unter den Menschen wohnt, so sagt das Paulus im Kolosserbrief. Er, Jesus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind, Kolosser 2. Jesus, deren göttliche Gestalt war, er erniedrigt sich. Er macht sich selbst zum Knecht. Er dient. Paulus schreibt es in einer besonders eindrucksvollen Weise im Brief an die Philipper und ich lese diese Verse vor, denn diese Verse drücken das, was sich hier in einer sozusagen Gleichnishandlung vollzieht, in einer theologisch sehr anspruchsvollen Sprache aus. Philipper 2. Paulus schreibt hier: Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, deren Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Erniedrigung. Jesus erniedrigt sich. Jesus dient. Das ganze Leben von Jesus war Dienst, war nicht Beherrschung. Es war nicht Überwältigung von anderen, es war Erniedrigung. Erniedrigung, weil wir nur so aus der Verflochtenheit in eine wiedergöttliche Welt herausgelöst werden können. Er dient, er gibt sein Leben als Lösegeld, das ist sein Dienst. Nur auf diese Weise konnten wir befreit werden von dieser Verflochtenheit in eine todesverfallene, wiedergöttliche Welt. Paulus hat das hier im Philipperbrief in sehr komplizierten Sätzen zum Ausdruck gebracht, aber hier im Johannesevangelium kommt diese Wahrheit in einer Handlung zum Ausdruck, in dieser Gleichnishandlung der Fußwaschung. Diese Fußwaschung zeigt also, wer Jesus ist, was er will, wozu er da war, wozu er gelebt hat. Er hat gelebt, um uns zu dienen. Ich bleibe bei der Handlung. Wie reagieren die Jünger? Und wenn wir uns hineinversetzen in diese Situation, wie hätten wir reagiert? Zunächst mal sprachlos. Was macht er denn da? Wie hätten wir reagiert? Wie reagiert Petrus? Petrus sagt: Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Warum? Warum hat Petrus das abgelehnt? Ich versuche, mir das ein bisschen vorzustellen. Für Petrus war Jesus der verehrte und der geliebte Meister. Und Petrus empfand Hochachtung für Jesus. Und deswegen war es für Petrus sicher unerträglich, dass Jesus etwas tut, was Sklaven tun. Und auch wir, denke ich, können kaum zulassen, dass jemand, den wir hoch verehren, etwas tut, was überhaupt nicht verehrenswürdig ist. Ich habe versucht, das mal ein bisschen mit eigenen Erfahrungen zu beschreiben. Es ist mir nichts besonders Gutes eingefallen, aber ein Beispiel will ich mal doch erwähnen. Also vor vielen Jahren hatte ich einen Chef, der für mich ein großes berufliches Vorbild war. Er hat mich gefördert, also er hat mich beispielsweise als seinen Stellvertreter zur Gutachtersitzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft geschickt und da saß ich dann unter lauter Professoren als der Einzige, der keinen Professorentitel hatte. Also gut, mein Chef hat mich dahin geschickt als seinen Stellvertreter, mit anderen Worten, also er hat was von mir gehalten und ich habe natürlich von ihm also sehr viel gehalten. Das war eine große Hochachtung. Und ich stelle mir jetzt mal vor, es war da irgendwer ein Empfang gewesen und mein Chef hätte sich vor mir gebückt, um die losen Schnürsenkel an meinem Schnur zu knüpfen. Wie hätte ich da reagiert? Also ich wäre instinktiv zusammengezuckt, so vermute ich. Ich hätte mich geschämt, ich hätte es für völlig unmöglich gefunden und ich hätte so ähnlich wie Petrus reagiert, aber auf keinen Fall, das geht doch so nicht. Das passt doch überhaupt nicht in das Bild, das ich von einem verehrten Chef habe. Und es hätte mich beschämt und auch an meinem Stolz gekratzt. Und das ist ein zweites Motiv, weshalb man sich einen Dienst einer verehrten Person nicht gefallen lässt. Es kratzt an meinem Stolz. Der Stolz ist verletzt. Und damit komme ich auch zur tieferen Bedeutung dieser Fußwaschung. Jesus dient uns, damit wir erlöst, befreit werden, damit unser Verhältnis zu Gott in Ordnung kommt und damit auch unser Leben in Ordnung kommt. Haben wir das nötig? Kann ich das nicht auch selber machen? Bin ich nicht selber Herr meines Lebens, der mein Leben, das eigene Leben auch in Ordnung bringen kann? Ich habe von einer Frau gehört, die von faustigen Problemen spricht, mit denen sie nicht fertig wird. Und die mit großer Leidenschaft sagt, ich werde nie jemand um Hilfe fragen. Mit anderen Worten, die Frau war zu stolz, um sich irgendwie helfen zu lassen, sich irgendwie dienen zu lassen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich denke, unterschwellig steckt dieser Stolz auch in uns, auch in unserer Glaubenshaltung. wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch sagen, wir basteln mehr oder weniger geschickt am Image eines untadeligen Christen. Wir wollen anerkannt sein, wir wollen gehört werden, wir wollen um Rat gefragt werden, wir wollen natürlich in der christlichen Gemeinschaft auch gut dastehen. Wir wollen keine Schwäche zugeben, keinen Zweifel, keine Ratlosigkeit. Wir wollen Christen sein, die etwas darstellen. Und wir sehen nicht, dass Jesus keine Glaubenshelden will, sondern dass er Menschen dienen will. Menschen dienen will, die wissen, dass sie schwach sind, dass ihr Glaube brüchig ist, dass sie lieblos sind, dass sie selbstbezogen sind, dass sie nichts tun können ohne ihn. Es gibt dieses schöne Wort im 15. Kapitel des Johannes-Evangeliums, wir werden sicher auch noch darauf zu sprechen kommen, da ist vom Bild des Weinstocks und den Reben die Rede und da heißt es, ihr könnt nichts tun ohne mich. Ja, so ist das, ihr könnt nichts tun ohne mich. Nichts, was Bestand hätte vor Gott. Nicht, was Bestand hätte vor Gott, das heißt Bestand für die Ewigkeit. Wir können nichts. Wir können uns ja mal selber angucken im Spiegel der Bergpredigt. Sind wir denn wirklich in der Lage, den zu segnen, der uns verflucht? Wir können nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Gut, wenn ich das begreife, dann entfällt eigentlich jeder Stolz. Und dann kann ich auch radikal ehrlich sein mit mir selber und radikal ehrlich, das brauchen wir eigentlich, diese radikale Ehrlichkeit. Jesus ist der Dienende und vor ihm, dem Dienenden, werde ich meine Hilfsbedürftigkeit nie verbergen können und ich soll sie auch nicht verbergen. Also es gibt einen sehr schönen Kanon, ob der heute noch in dieser Generation bekannt ist, weiß ich nicht, aber als Studenten haben wir den immer gesungen und das war ein sehr schöner Kanon. Der Kanon lautet, ist der Ruf erst ruiniert, lebt er sich ganz ungeniert. Ja? Also das kann man drei- oder vierstimmig singen, ich weiß es noch. Ist der Ruf erst ruiniert? Ich denke, das ist das christliche Programm schlechthin. Der Ruf ist ruiniert. Ich muss nicht an meinem Ruf basteln. Ich muss nicht der Glaubensheld sein. Ich muss nicht etwas darstellen können. Ja? Vor der Welt, vor der Gemeinde, vor einer christlichen Gemeinschaft. Ich kann so sein, wie ich bin. Ein schwacher, zweifelnder Mensch, der sehr lieblos manchmal ist, sehr selbstbezogen ist, der das, was Jesus will, nicht tun kann. Also, Stolz. Stolz macht es uns schwer zu sehen, dass Jesus ganz anders ist, als wir uns Gott vorstellen. Das ist ein Gedanke, den ich hier auch aussprechen will. Der Stolz, der in uns immer wieder wirksam ist, der macht es uns schwer zu sehen, wer Jesus wirklich ist. Dass er anders ist, als wir uns Gott vorstellen. Gott stellen wir uns mal vor als den, der über allem Leid thront, der jenseits vom ganzen Schlamassel dieser Welt existiert, abgehoben, unberührt und so weiter, Objekt, Ziel der Verehrung. Also wir machen uns ein Bild von Gott, dem Verehrungswürdigen. Aber Gott in der Gestalt von Jesus lässt sich hinter Kreuzungen behandeln wie ein Verbrecher. Jesaja sagt, da ist nichts Schönes. Er war der Allerverachtetste. Da war keine Schönheit, nichts, was religiöse Gefühle geweckt hätte. In ihm, in Jesus, erniedrigt sich Gott. Denn anders ist eine schuldverstrickte Menschheit nicht zu erlösen. Häufig fragen wir uns selber und hören wir auch die Frage von anderen gestellt, warum musste Jesus sterben? Die Antwort lautet, weil er uns dienen wollte, dienen durch sein Leben. Und wenn wir Mühe haben, diesen Satz zu verstehen und eine Antwort auf diese Frage zu finden, warum musste Jesus sterben, wenn wir Mühe haben, das zu verstehen, dann ist es auch wieder nur der Stolz, der uns daran hindert. Es ist dann die gleiche Reaktion wie bei Petrus, niemals sollst du die Füße waschen, sagt Petrus. Das kommt doch überhaupt nicht in Frage, ich brauche keine Erlösung, ich brauche keinen Erlöser, der für mich stirbt, der sein Blut für mich vergisst, der auf diese Weise mich reinigt. Nein, das ist der Stolz, der sich dagegen wehrt. Aber Jesus ist der Dienende. Nur dadurch, dass er uns dient, dass er sich selbst erniedrigt, haben wir Anteil an ihm. Und das ist der zweite Punkt, auf den ich eingehe. Nur dadurch, dass Jesus uns dient und dass wir diesen Dienst zulassen, haben wir Anteil an ihm. Jesus sagt zu Petrus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Aber wenn ich diesen Dienst, wenn wir diesen Dienst uns gefallen lassen, dann haben wir Anteil an ihm. Da sind wir mit ihm verbunden. Und das können wir auch so sagen, der Geist von Jesus pulsiert dann in unserem eigenen Leben. Der Geist Gottes motiviert uns, ermutigt uns. Ermutigt uns, wenn wir gefallen sind, dass wir wieder aufstehen können. Erweckt Hoffnung in uns, damit wir nicht in Resignation verfallen. Der Geist Gottes pulsiert in uns, er lässt uns ein Loblied anstimmen. Wir haben das heute Abend getan, sind angeregt worden dazu. Wir müssen nicht in einer Dauernörgelei verharren, weil die Welt so schlecht ist, wie sie ist. Nein, der Geist Gottes lässt ein Loblied anstimmen. Und der Geist Gottes lässt auch Frucht aus unserem Leben wachsen. Es gibt im evangelischen Kirchengesangbuch und so hoffe ich auch im katholischen ein sehr schönes Lied mit einem Vers, der das sehr gut zum Ausdruck bringt. Sein Geist wohnt mir im Herzen. Wenn ihr euch waschen lasst, wenn wir uns waschen lassen, wenn wir seinen Dienst zulassen, haben wir Anteil an ihm. Und das heißt, sein Geist wohnt mir, wohnt uns im Herzen. Sein Geist wohnt mir im Herzen, heißt es in diesem Lied. Regiert mir meinen Sinn, er motiviert mich, er ermutigt mich. Er stimmt ein Loblied an. Er regiert meinen Sinn. Vertreibet Sorg und Schmerzen, nimmt allen Kummer hin, gibt Segen und Gedeihen dem, was er in mir schafft. Segen und Gedeihen dem, was er in mir schafft. Hilft mir das Abba-Schreien aus aller meiner Kraft. Ein wunderbares Lied, ein Vers aus diesem Lied ist, Gott für mich zertrete gleich alles wider mich. Also sein Geist wohnt mir im Herzen, sein Geist pulsiert in unserem Leben. Es gibt ein schönes Bild, ich habe das schon erwähnt, vom Weinstock und dem Reben. Und in diesem Bild wird zum Ausdruck gebracht, wir gehören zu ihm, so wie die Reben mit dem Weinstock verwachsen sind. Wir gehören zu ihm, sodass seine Lebenskraft in uns wirksam werden kann. Wir gehören zu ihm, wenn wir uns seinen Dienst gefallen lassen, wenn wir seine Vergebung in Anspruch nehmen, seine Erneuerung in Anspruch nehmen und die Tatsache akzeptieren, dass er für uns alles gegeben hat. Anders war Erlösung nicht möglich. Ich komme zurück zu der Handlung, nachdem Jesus zu Petrus gesagt hat, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir, schwenkt dieser gute Petrus plötzlich um 180 Grad und sagt, nein, nein, nicht nur die Füße, auch das Haupt und die Hände, alles sollst du waschen. Plötzlich also hat er was ganz anderes im Sinn. Und darauf gibt Jesus eine Antwort, die wir als Hinweis deuten können auf die Taufe, so jedenfalls wird es verstanden. Jesus sagt, wer einmal gebadet ist, ist rein. Und das muss nicht wiederholt werden. Wer einmal sich Jesus anvertraut hat, sich ihm anvertraut hat und erlebt hat und erfahren hat und weiß, dass sein Geist in ihm selber lebt, der gehört zu ihm. Der braucht daran nicht mehr zu zweifeln. Das gilt. Und trotzdem macht sich jeder die Füße schmutzig. Und trotzdem braucht jeder noch eine tägliche Fußwaschung, eine tägliche Vergebung für die ganz bewusste oder auch unbewusste Missachtung von Gottes Nähe und von Gottes Willen. Es gibt Luthers Abendsegen, Morgensegen und Abendsegen. Und diesem Abendsegen heißt es, ich danke dir, mein himmlischer Vater, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast und bitte dich, du wollest mir vergeben, wo ich Unrecht getan habe, jeden Tag. Jeden Tag machen wir uns die Füße schmutzig sozusagen. Missachten wir den Willen Gottes, gehen wir an ihm vorbei, sind wir gleichgültig, lieblos, selbstbezogen. Und deswegen gehört die geistliche Fußwaschung auch zu einem Christenleben. Auch einem Leben, in dem man weiß, dass man zu ihm gehört, mit ihm verbunden ist, untrennbar verbunden ist. Aber genau deswegen entsteht natürlich auch der Wunsch, immer wieder befreit zu werden von dem, was uns belastet, die Beichte in Anspruch zu nehmen, auch das Abendmahl. Gut, Fußwaschung, das ist eine ständige Vergewisserung, dass wir zu ihm gehören, eine ständige Vergewisserung dadurch, dass wir uns immer wieder seine Vergebung schenken lassen für das, was täglich an Unrecht, an Schuld, an Sünde, an Gottes Ferne, an Gottes Distanz in unserem Leben wirksam ist. Das war der zweite Punkt. Wenn wir uns seinen Dienst gefallen lassen, gehören wir zu ihm. Und ein dritter Punkt: Jesus ist Vorbild und sein Dienst verpflichtet uns. Da steht in den letzten Versen in diesem Abschnitt: Als er ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Ihr seid also euch gegenseitig schuldig. Du seid es Jesus schuldig. Das heißt, bei dieser Fußwaschung geht es nicht um etwas, was ganz nett wäre, was man tun, aber auch lassen könnte, sondern wir sind es schuldig. Es ist eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, einander die Füße zu waschen. Was man hier sagen kann, ist, die Füße, nicht den Kopf. Einander den Kopf zu waschen, fällt uns natürlich sehr viel leichter. Wer dem anderen den Kopf wäscht, der spielt seine eigene Überlegenheit aus. Der bringt zum Ausdruck, ich weiß es besser als du, ich kann dich zurechtweisen. Nein, es geht um die Füße zu waschen. Und damit man dem anderen die Füße waschen kann, muss man sich knien, hinknien. Und diese Haltung drückt aus, ich begegne dem anderen nicht als Besserwisser und ohne Überheblichkeit. Ich kniee mich in seine Lage hinein. Ich kniee mich in seine Probleme hinein. Und bis zu einem gewissen Grad mache ich mich identisch, mache ich seine Probleme zu meinen Problemen. Im amerikanischen Englischen spricht man von Compassion, das heißt Mitleiden. Also die Passion, die ein anderer empfindet, zu teilen, sie zu teilen, mitzuleiden. Die eigene Hilflosigkeit, die Hilflosigkeit des anderen auch zur eigenen Hilflosigkeit zu machen. Und das wird uns ja häufig durchaus bewusst, wenn wir einem anderen helfen wollen, wie hilflos wir sind, wie wenig wir einem anderen helfen können, dass ein anderer Mensch Probleme hat, die seit Jahren mit sich herumschleppt und immer wieder mit den gleichen Problemen zu einem kommt, dann ist man hilflos, schwach. Aber sich da hineinzuknien in diese Lage, Compassion, Mitleiden, also das bedeutet, auch dem anderen die Füße zu waschen. Ihm zu dienen ohne jede Überheblichkeit, ohne jede Besserwisserei. Also die Füße zu waschen, aber auch die Füße sich waschen zu lassen. Den Dienst anzunehmen von einem anderen ohne Stolz. Helmut hat, ich nehme an, das verdanke ich dir, eine Anekdote, die ich hier also erwähnen kann. Ein früherer Papst kommt zu einem Priester, der Alkoholiker war. Und sagt zu diesem Priester, kannst du mir die Beichte abnehmen? Sagt der Papst, fragt der Papst einen Alkoholiker, einen Priester. Und du hast gesagt, von dem Tag an hat dieser Priester nicht mehr getrunken. Also sich den Dienst gefallen lassen. Ja? Ohne Stolz, ohne Überheblichkeit. Anderen Füße waschen, das heißt sich hineinknien in die Lage eines anderen ohne Überheblichkeit. Und von den anderen sich die Füße waschen zu lassen, den Dienst anzunehmen ohne Stolz, das schafft eine geschwisterliche Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der man sich wohlfühlt, in der man so ist, so sein kann, wie man ist, ohne Verstellung, ohne gegenseitige Überheblichkeit, ohne gegenseitige Besserwisserei, das schafft eine Gemeinschaft von Christen, in der man sich wohlfühlt, in der man ehrlich sein kann. Von Bonhoeffer hatte ich neulich in der Losung ein schönes Wort gelesen. Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Die leibliche Gemeinschaft. Ihr hockt hier alle, leibliche Gestalten. Ja? Also wir können uns alle gegenseitig natürlich ermutigen, gegenseitig anregen. Ja? Uns gegenseitig zur Freude natürlich anregen, eine geschwisterliche Gemeinschaft. Sie entsteht dadurch, dass man sich dienen lässt, und dass man selber einander dient, sich hineinkniet, wo es notwendig ist, auch in die Lage eines anderen. Drei Gedanken also in diesem Abschnitt. Erstens, Jesus dient uns. Er will unser Leben und unser Verhältnis zu Gott in Ordnung bringen. Und das kann er nur durch seinen Dienst. Zweitens, wer sich seinen Dienst gefallen lässt, gehört zu ihm. Jesu Geist pulsiert dann im eigenen Leben. Und drittens, sein Dienst verpflichtet uns, anderen zu dienen ohne Überheblichkeit und sich dienen zu lassen ohne Stolz. Und wo das geschieht, da entsteht christliche Gemeinschaft.